ARD.
Wir haben direkt an den Stall ein Schlachthaus gebaut. Das heißt, das Tier entdeckt dann am Tag X, dass das Wohnzimmer noch eine weitere Tür hat, durch die es dann läuft. Also wir haben vom Stall bis zum Schlachthaus eine Entfernung von 2 Metern. Da läuft das Tier rein, läuft dann quasi dem Brötchen hinterher zu mir ans Sicherheitstor und da stehe ich dann mit dem Bolzenschussgerät.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Und da sind wir auch wieder.
Jeden zweiten Freitag im Radio zu hören und immer in der ARD-Audiothek.
Ja, die großartige ARD-Audiothek, da müsst ihr unbedingt mal reingehen, gibt viele tolle Sachen. Und natürlich auch 63 Hektar. Neue Folge heute mit mir, mit Andreas Kuhlage. Ich bin der Radiomoderator und das Stadtkind.
Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover.
Heute geht es um ein sehr besonderes Thema. An dieser Stelle deshalb der kleine Hinweis an unsere Hektis. Das ist jetzt sowas wie ein Disclaimer. Wir werden heute in dieser Folge über das Töten von Tieren reden. Das kann sensible Menschen verstören. Deshalb überlegt euch bitte gut, ob ihr ab jetzt weiterhören möchtet oder nicht. Das ist wirklich ganz ernst gemeint, denn der ein oder andere kann vielleicht mit den Beschreibungen, die heute in dieser Podcast-Folge passieren, nicht umgehen.
Oder es passt einfach in diesem Moment nicht. Dann hört es doch einfach, wenn es besser passt.
Aber erstmal reden wir über ein paar angenehme Sachen. Wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung
vor kurzem. Wir haben ja in diesem Jahr den Tag des offenen Hofes eröffnet in Niedersachsen. Wie fandst du es?
Ich fand es ganz toll, weil ich jetzt endlich mal, und damit konnte keiner rechnen, mit dir vorm Altar stand.
Das musst du bitte erklären.
Also, wir waren beim Tag des offenen Hofes. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Einmal im Jahr öffnen 60 bis 70 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen ihre Türen und Tore für alle, die es interessiert. Also Kind und Kegel, jeder kann auf den Hof kommen, sich
und
das
angucken. Und Kuhlage?
Ja, und Maja. Wir waren da bei der Eröffnungsveranstaltung. Der Ministerpräsident Herr Weil war da, die Landwirtschaftsministerin Frau Staute und noch so ein paar andere Leute. Und man hatte dort in einem Pferdestall eine Bühne aufgebaut und auf dieser Bühne war erstmal ein Altar, weil der Weihbischof dort einen Gottesdienst gehalten hat vor uns. Und nach dem Gottesdienst, der Weihbischof war gerade weg, dann kommen da Leute und packen diesen Tisch an und rumpeln den so ein bisschen an das hintere Ende von der Bühne. Ich dachte mir so, um Gottes Willen, das ist ein Möbelstück Gottes hier, ein bisschen Respekt. Und dann stand da dieser Altar und wir davor, da wäre ich fast auf die Knie gegangen.
Das ist natürlich nur ein Scherz, sonst müssen wir jetzt hier in den Flitterwochen lieber sein, ja, als hier im Funkhaus schon wieder.
Ja, und nebenan auf dem Feld hast du mir gezeigt, was Milchreife ist. Wir haben es ja hier schon gehabt, das Thema. Mhm. Und ich durfte selber so eine Ehre in die Hand nehmen und habe da mal drauf gedrückt. Und tatsächlich kam da so eine milchige Flüssigkeit
raus. Ja, beim Korn, genau.
Und das heißt, sie war noch nicht reif. Eine andere Flüssigkeit hat mich mehr interessiert und zwar der Likör von den Landfrauen.
Der hat uns geschmeckt.
Ja, da hat mich Maja gleich weggezogen. Ich wäre gern noch ein bisschen länger geblieben.
Aber so haben wir zumindest mal mehr erfahren, was die eigentlich alles so Spannendes machen. Und ich bin ja auch ganz stark dafür, dass wir die hier mal einladen.
Finde ich absolut richtig.
Sehr gut.
Majas Landwort.
Kuhlage. Was sind Hackfrüchte? Es könnte passieren, dass wenn du dich mit einer Landwirtin oder einem Landwirt unterhältst, dass der dir sagt, wir bauen Hackfrüchte an. Was ist
alles
das?
Alles wird aus Hack gemacht. Hack, Hack. Kennst du den Song?
Nein.
Der Hack-Song. Schönen Gruß an Dennis an dieser Stelle. Hackfrüchte sind natürlich landwirtschaftliche Produkte, die jetzt, ich sag mal so, nicht hübsch genug sind, um auf eine Chipsverpackung, auf eine Kartoffelchipsverpackung gedruckt zu werden. Die werden kommen nicht in den Supermarkt, werden dort in die Auslage gelegt, sondern die werden gleich klein gemacht und weiterverarbeitet, sagen wir zu Tierfutter.
Weißt du, was ich dachte, was du sagst? Du sagst sofort, das sind die Hackfrüchte, die für unsere pflanzlichen alternative Hackfleischprodukte.
Aha.
Nein, das ist natürlich ein Scherz. Okay. Ich dachte, so antwortest du. Also Hackfrüchte, das sind die Kulturpflanzen, die besonders langsam wachsen und deshalb in Konkurrenz stehen zu den Beikräutern. Und deswegen muss man die in der frühen Phase mehrmals behacken. Und das sind einfach nur Zuckerrüben und Kartoffeln. Also das sind zum Beispiel Hackfrüchte.
Okay, das sind die Lahmärsche unter den Ackerprodukten.
So nämlich.
Ja.
Aber hast du was gelernt, ja?
Ja, wieder was gelernt. Vielen Dank, Maja.
Sehr gut.
Und jetzt geht es auch schon in unser Thema von heute. Schlachten zwischen Tierliebe und Töten. Als ich ein kleiner Junge war, 6 oder 7, erinnere ich mich als erstes an das Quieken auf dem Bauernhof von meinem Onkel. Ein ohrenbetäubendes Quieken. Mhm. Und ich sehe, wie mein Onkel das Schwein aus dem Stall holt. Und es quiekt wie am Spieß. Und das sollte geschlachtet werden. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Ich habe dann nur gesehen, wie auf einmal Blut floss und das Quieken aufhörte. Und kurze Zeit später war das Tier aufgespannt an so einer Art Leiter und wurde dort begutachtet. Mhm. Und das werde ich nie vergessen. Und komischerweise frage ich mich dann, was hast du damals dabei gefühlt?
Wollte ich dich gerade fragen. Ja. Also es wäre ja nur menschlich, wenn du Mitgefühl gehabt hast.
Also komischerweise habe ich, glaube ich, das so wahrgenommen, was alle um mich herum wahrgenommen haben. Meine Oma, die dabei stand, meine Mutter, alle Leute. Mhm. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist hier was ganz Normales. Es ist der Lauf der Dinge. Da wird ein Tier geschlachtet und irgendwann gibt es diese leckere Wurst, die meine Oma oben auf dem Dachboden noch selber geräuchert hat.
Und du hast ja auch gesehen, woher das Tier kommt, aus welchem Stall.
Genau.
Welches Leben es hatte.
Ja. Und ich kann nicht sagen, dass ich hatte keine Angst und ich hatte kein Mitleid. Es hat mich nicht schockiert, sondern irgendwie dachte ich, ja, das ist jetzt nicht schön, aber es muss offenbar sein. Es soll offenbar sein, weil wir wollen alle was davon haben. Wir wollen das auch essen. Und deswegen weiß ich noch, dass ich dachte, ja, okay.
Ich glaube, dass es so den meisten Menschen geht, ne? Respekt vor Leben. Und deswegen, glaube ich, bleibt es immer so was Emotionales, wenn es ums Schlachten geht. Und auch wir Landwirte und Landwirtinnen, also zumindest in dem Moment, wo ich mal damit konfrontiert war, zum Beispiel in Neuseeland war ich zuständig dafür, dass die Kälber auf die Schlachtrampe gestellt wurden von mir. Und da war ich gerührt. Das hat mich ergriffen. Einfach, weil ich Respekt vor diesem Tier, vor dem Leben habe und man sich das nicht abtrainieren kann. Mhm. Trotz dessen weiß ich, dass es dazugehört, dass ich auch gerne Fleisch esse und dementsprechend ist das etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss.
Ich bin da ganz auf deiner Seite, also das wird vielleicht einige schockieren, aber auch ich bin der Meinung, dass man Tiere töten darf, um sie zu essen. Das ist meine persönliche Meinung, also meine ethische Auffassung. Mhm. Können andere anders sehen. Allerdings, wenn ich mir manche Zahlen angucke, bin ich doch schon ein bisschen schockiert. Also bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge habe ich nämlich gelernt, dass im Jahr in Deutschland 750 Millionen Tiere geschlachtet werden. Also Legehühner, Masthühner, Putenschweine, Kühe, Rinder, Gänse, Enten, Ziege, Schafe. Jeden Tag 2 Millionen ungefähr. Hm. Und dann kriegt es auf einmal so eine Monstrosität. Also weißt du, auf der einen Seite ist dieses eine Schwein, was geschlachtet wird, damit die Familie satt wird. Und dann auf der anderen Seite irgendwie so Schlachtbetriebe, wo bis zu 25.000 Schweine am Tag getötet werden. Mhm. Und da frage ich mich dann schon manchmal, das kriege ich nicht zusammen. Weißt
also
du?
Also bist du vom Gefühl her eher für kleinere Schlachtbetriebe und schließt kategorisch große Schlachtbetriebe als schlecht aus?
Nee, schon, dass es das groß nicht bedeutet schlechter.
Okay.
So, aber trotzdem ist so diese Industrialisierung von Schlachten, von Töten von Tieren, das ist für mich irgendwie so, da denke ich manchmal so, was tun wir?
Was passt doch zu unseren Zahlen, oder? Dass wir alle immer noch viel Fleisch essen.
Ja.
Und genau, dass eben nicht mehr der Sonntagsbraten ist, sondern fast täglich bei uns auf dem Teller liegt. Wird zwar weniger, aber es ist immer noch viel Fleisch und irgendwoher müssen ja die Tiere herkommen. Und ich fände es schön, wenn die Tiere aus Deutschland kommen.
Hast du schon mal ein Tier getötet?
Ich habe, und ich finde, das ist ja ein Teil von Töten, die Kälber auf die Schlachtrampe gestellt und auf den Transporter gewartet, der sie dann abgeholt hat. Und das ist ja dann, Maja, wir haben die Kälber markiert. Du trägst sie bitte da und dahin. Bist also dafür zuständig, dass sie aus der Herde gerissen werden und abtransportiert werden. Das ist für mich schon Teil des Schlachtens. Aber ich stand noch nie im Schlachthaus oder konnte das mal mit begutachten.
Ja.
Oder mitwirken. Ja. Okay.
Wir reden mit einem absoluten Experten darüber. Ja. Bevor wir ihn hier dazu schalten, er ist uns per Leitung verbunden, würde ich ihm gerne was vorspielen. Und zwar ein kleines Liedchen, das ich gefunden habe. Ich erinnere mich, dass ich das als Jugendlicher mal gehört habe. Es geht um den Beruf des Schlachters. Hör mal, das habe ich gerade irgendwie hier gefunden. Ich spiele mal die Zeile vor.
Denn er ist Schlachter, Und das macht er schon seit einiger Zeit. Und dann lacht er und dann sagt er, kein Schwein tut mir leid.
Klaus Lage, er ist Schlachter und dann lacht er. Fragen wir doch mal, Tim Stumpf ist Schlachter und hört uns jetzt zu. Tim, tun dir die Schweine leid, die du schlachtest?
Moin erstmal. Ich bin überrascht von diesem absolut bescheuerten Song.
Er schlachtet Kühe, glaube ich, ne? Da musst du uns direkt korrigieren.
Ja, genau. Nein, wir schlachten nur Rinder. Aber
es ist natürlich, das ist ein ironisches Lied und es ist ein altes Lied, aber mir kam das gerade in den Sinn und ich bin auch kein Fan von diesem Song. Aber es ist der einzige Song übers Schlachten, den ich gefunden habe.
Abgesehen von dem Hack-Song, ne?
Ja, kennst du den?
Das kommt.
Den kennt, glaube ich, jeder mittlerweile.
Außer Maja.
Ja, ich bin ja nicht so in dieser Schlager-Ballermann-Szene wie du, Kuhlage.
Oha.
Tim, schön, dass du da bist. Du bist Schlachter. Ist das dein Traumberuf gewesen?
Nee, also das hat sich irgendwie so zusammengerutscht. Und also ich habe auch familiär mit dem Beruf des Schlachters überhaupt nichts am Hut, auch nicht mit der Landwirtschaft. Ich bin da irgendwie so reingerutscht, also absoluter Quereinsteiger. Und das kam eigentlich dadurch, dass ich dann während der Schule auf dem Wochenmarkt gearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwie Abitur gemacht, habe ich das irgendwie dahin gewirkt und wusste danach nicht so richtig, ja, studieren, was jetzt, wo jetzt, wie jetzt. Und habe dann überlegt, gut, dann arbeite ich jetzt erstmal. Und da hat mich irgendwann der Chef vom Wochenmarkt gefragt, ob ich dann nicht eine Ausbildung bei ihm machen wollen würde als Fleischer. Und dann war meine erste Intention so, nee, will ich nicht. Und dann hat er mir aber gesagt, ja, guck mal hier, dies und das. Und ich würde dir natürlich auch ein bisschen mehr zahlen als einen normalen Auszubildenden, weil du weißt ja schon ein bisschen was. Und naja, wie auch immer, ich habe dann irgendwann mit meinem Onkel gesprochen und der sagte, du Tim, ich habe in meinem Leben 6 Berufe gelernt, habe am Ende doch was anderes gemacht und du musst irgendwo anfangen. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar, dann mache ich das jetzt erstmal. Und ja, rückblickend war das die beste Entscheidung überhaupt tatsächlich.
Oh, krass. Erinnerst du dich noch, wie das war? Also dein erstes Mal, du musst ja dann irgendwann ein Tier töten.
Das war klar, dass du nach dem ersten Mal fragst.
Ja, weil ich habe noch nie ein Tier getötet, außer vielleicht mal einen Fisch beim Angeln. So, und das ist mir schon schwer gefallen. Ich frag mich
immer, der zählt nicht als Tier, oder wie?
Doch, der zählt auch als Tier, aber... Ja,
hast du schon getötet.
Dann habe ich schon getötet, das stimmt. Das stimmt.
Beim Fisch heißt es ja übrigens auch schlachten, ne? Soweit ich das weiß.
Ist das so?
Ja, ich glaube auch, dass ein Fisch wird ja auch geschlachtet und du sollst ihn ja eigentlich dann auch mit so einem Klöppel auf den Kopf schlagen, genau, als Betäubung und ihn dann stechen. Also so weit weg ist es gar nicht.
Das Lustige war, die Geschichte muss ich kurz erzählen, wir waren in Dänemark auf dem Fischkutter und ich hatte meinen ersten Dorsch gefangen und weil ich nichts anderes hatte, habe ich irgendwie so eine leere Bierflasche genommen und wollte dem Dorsch auf den Kopf hauen. In dem Moment wackelt das Schiff. Der Fisch rutscht mir weg und ich hau mir voll auf die Hand. Und ich dachte mir so, das ist wahrscheinlich die gerechte Strafe dafür, dass ich dieses arme Tier jetzt aus dem Wasser geholt habe. Ja. Ja, Karma Strikes Back. Ja, Tim, wie war das bei dir beim ersten Mal?
Ja, also um das vielleicht erstmal zu klären, es ist nicht ganz so einfach. Nicht jeder, der Fleischer oder Metzger lernt, schlachtet auch Tiere. Früher war das vielleicht mal so, früher in Anführungszeichen, aber mittlerweile ist es eben so, dass sich die meisten Betriebe irgendwie spezialisiert haben. Das heißt, die eine Metzgerei macht dann nur Rohwurst-Salami-Produkte, die andere macht vielleicht nur Konserven oder. Und vor allem seit den EU-Verordnungen haben eben auch viele dann das Schlachten aufgegeben. Von daher, heutzutage muss es nicht unbedingt sein, dass ein Fleischer, ein Schlachter, ein Metzger, wie auch immer, auch schlachten kann. Okay. Von daher, ich habe das in meiner Ausbildung gar nicht gelernt, weil wir quasi ab den Hälften angefangen haben. Also wir haben dann die geschlachteten Hälften gekriegt, zerlegt, Wurst davon gemacht, verkauft, auf den Wochenmarkt gefahren und so weiter. Auch Tiere vom Hof gehabt, aber wir hatten auf dem Hof eben nicht die Möglichkeit, selbst zu schlachten. Von daher habe ich das in der Ausbildung gar nicht gelernt und musste das dann nach der Ausbildung noch nachrüsten.
Und wo hast du das dann gelernt?
Ich bin dann auf sowas wie eine kleine Walz gegangen und habe mal hier, mal da gearbeitet und habe dann in Österreich in einem kleinen Betrieb Schlachten gelernt.
Mhm. Und lernt man das dann pro Tier? Also hast du immer schon an Rindern gearbeitet oder an anderen Tieren auch schon?
Um euch das ein bisschen zu verbildlichen, das war eine ganz, ganz kleine Dorfschlachterei und da gab es dann einen Meister, einen Gesellen und mich und wir haben dann auf dem Montag sowohl Rinder als auch Kälber als auch Ziegen als auch Schweine geschlachtet.
Okay.
Zwar zeitlich getrennt, aber irgendwie alles zusammen, ja.
Mhm.
Ich würde gerne aufs Tier schauen, ehrlicherweise, ganz gerne mal. Wie läuft das denn ab? Wie versucht ihr oder du, dass das möglichst stressfrei passiert, der Vorgang des Schlachtens?
Ja, das liegt tatsächlich erstmal auch irgendwie bei den Schlachteinrichtungen. Also gibt es irgendwie Wartebuchten oder auch nicht. Und dann auch am Landwirt. Ich finde, das macht ganz viel aus. Begleitet der Landwirt das Tier dann tatsächlich noch zum Schlachter und wie lange ist Wartezeit und so weiter und so fort. Stressfrei ist wirklich, wirklich schwierig zu definieren, weil man da einfach gucken muss, wo fängt Stress an. Also wenn du dir jetzt vorstellst, ein Tier wächst auf einem Hof auf, wird beim Beispiel des Rindes geblieben, irgendwie 2, 2,5 Jahre alt, kennt die Geräusche vom Hof, kennt die Gerüche, kennt die Menschen und dann fährt es irgendwann zum Schlachthof. Neue Gerüche, neue Geräusche, viele fremde Tiere vielleicht. Ja, für mich ist es immer schwierig vorzustellen, dass das Tier dann völlig ruhig ist. Also, dass das dann auf jeden Fall aufgeregt ist, das finde ich, müsste man schon mal voraussetzen. Man kann es natürlich ein bisschen verhindern, wenn die Tiere irgendwie eine Anhängerfahrt schon mal gewöhnt sind oder so, aber ich glaube, bei einer Fahrt zum Schlachthof hast du auf jeden Fall schon mal ein gewisses Level an Anspannung.
Genau, aber ich glaube, das ist ja messbar, richtig? Man kann, glaube ich, Blutwerte messen und daran sieht man, wie stark gestresst das Tier war und richtig gestresste Tiere, wenn ich das richtig verstanden habe, schmecken auch nicht.
Ja, schmecken auch nicht. Das resultiert dann so ein bisschen daraus, aber das liegt tatsächlich einfach daran, dass sich die Glykogenspeicher dann schon abgebaut haben und,
genau.
Du brauchst eben nach der Schlachtung, es ist so ein Verlauf von der pH-Wertkurve, dass sie dann eben, wenn das Tier durch die Totenstarre durchgeht, muss der pH-Wert einmal in so ein saures Milieu sinken, um dann mehr oder weniger Mikroorganismen abzutöten.
Mhm.
Und wenn diese pH-Wertkurve aus irgendeinem Grund nicht anständig verläuft, kann es eben zu Fehlreifungen kommen und das kann dann auch dazu führen, dass du dann wirklich Fleisch hast, was nicht mehr genießbar ist. Diese pH-Kurve, dass die fehlerhaft verläuft, das liegt eben daran, wenn nicht mehr genug Glykogen vorhanden ist, um dann eben diesen Verlauf zu füttern.
Okay,
sag ich mal.
Das kommt dann dadurch, dass die Tiere vorher massiven Stress hatten. Wir müssen mal ganz kurz eine Sache klären. Also du arbeitest jetzt als Schlachter. Erzähl mal ganz kurz, wo arbeitest du?
Ich habe vor 3 Jahren meine Frau kennengelernt. Und zwar hat meine Frau damals eine Rinderherde gehabt von ungefähr 150 Rindern und war gerade dabei, ein Schlachthaus zu bauen. Und da haben wir uns irgendwie getroffen. Und ich
sagte, das sind die romantischsten Umstände eines Kennenlernens, die ich jemals gehört habe.
Matchmate.
Es wird noch besser. Es wird noch besser. Sie ist vegan.
Oh Mann. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Schön.
Sie ist vegan, aber hält die Kühe,
genau,
die du dann schlachtest.
Genau. Und das hat dann, ich sag das mal auf gut Deutsch, gepasst wie Arsch auf Eimer. Und ja, da bin ich dann voll mit eingestiegen und wir haben dann gemeinsam dieses Schlachthaus gebaut, zulassen lassen und so weiter.
Wo findet man dich?
Das ist in Tankstedt, also im Norden von Hamburg.
Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf deine Ausbildung da in Österreich. Also da hast du dann gelernt, wie man schlachtet, also wie man auch ein Tier tötet. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie du es geschafft hast, weil ich frage mich immer, ob ich selbst das könnte. Musstest du dich da auch groß überwinden oder war das dann mehr so ein technischer Vorgang?
Ich glaube, einen technischen Vorgang würde ich das eher beschreiben, wenn du jetzt in einem größeren Schlachthof bist und es da eine Rinderfalle gibt, wo das Tier reinläuft und dann wirklich fixiert wird, sodass es quasi schon bewegungsunfähig gemacht wird und du dann irgendwie mit einem Bolzenschussgerät ansetzen musst und es ist dann quasi ein automatisierter Prozess, weil es gar nicht anders sein kann. Ne?
Mhm.
Das sorgt natürlich dafür, dass der Schuss jedes Mal richtig sitzt, aber das wäre für mich irgendwie technisch. In dem Betrieb, wo ich gelernt habe, war es tatsächlich so, dass wir das irgendwie noch halbwegs mittelalterlich das Rind in den Schlachthof reingeholt haben und dann hat einer am Strick festgehalten und der andere hat geschossen. Das ist also bei deutschen Maßstäben eigentlich, also nicht eigentlich, sondern das ist nicht mehr zulässig.
Mhm.
So, und von daher, das war, technisch war es überhaupt nicht, es war unfassbar aufregend, es war auch sehr unschön, weil ich jetzt wenn ich zurückblicke mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, da einfach eine Menge hätte besser machen können und man auch insgesamt in diesem Schlachtbetrieb eine Menge hätte besser machen können aus Sicht des Tieres.
Wie macht ihr es denn jetzt, um mal auf die heutige Zeit zu schauen bei euch?
Wir haben direkt an den Stall ein Schlachthaus gebaut. Das heißt, wir vergleichen das immer so mit, das Tier entdeckt dann am Tag X, dass das Wohnzimmer noch eine weitere Tür hat, durch die es dann läuft. Also wir haben vom Stall bis zum Schlachthaus eine Entfernung von 2 Metern. Da läuft das Tier rein, läuft dann quasi dem Brötchen hinterher zu mir ans Sicherheitstor und da stehe ich dann mit dem Bolzenschussgerät. Wir können das machen, weil unsere Tiere eben alle handzahm sind. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit den Tieren, wir kuscheln sehr viel mit den Tieren, die sind uns gewöhnt und nur deswegen funktioniert das. Wir haben da auch eine Sondergenehmigung gehabt vom Amt, dass wir eben erstmal diese Kopffixierung umgehen können, weil wir es nicht brauchen. Ist heutzutage aber nicht mehr zulässig. Also, genau.
Ja, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären. Und Tim, du korrigierst mich bitte, wenn ich da etwas falsch erzähle. Also in Deutschland ist es so, die Tiere werden erst betäubt. Irgendwie bei Rindern ist es dann halt eben wie durch das Bolzenschussgerät. Und der Grund, warum die so fixiert werden müssen, ist es, das habe ich auch erst gelernt, das Gehirn eines Rindes ist nur so groß wie eine Apfelsine und da muss der Schuss halt sitzen. Denn durch diesen Bolzen wird das Tier nicht sofort getötet, sondern es ist nur betäubt und es stirbt dann erst durch den Blutverlust. Das ist bei Schweinen ähnlich, wobei Schweine auch irgendwie mit Elektrozangen betäubt werden und bei Hühnern ist es nochmal anders. Die werden mit CO2 betäubt oftmals. Das ist aber so der Stand derzeit in Deutschland, richtig?
Das ist richtig, ja. Kurz zum Bolzenschussgerät. Ganz wichtig, der Bolzen betäubt tatsächlich nur. Ganz anders als ein Weideschuss zum Beispiel, also ein Schuss aus dem Kleinkaliber, der würde das Tier tatsächlich dann auch töten, weil die Zerstörungswirkung einfach eine andere ist. Da hat man auch Untersuche gemacht, Uni Leipzig und Uni Kassel, glaube ich, waren das. Die haben das an Rinderköpfen geprobt tatsächlich. Und deswegen hast du zum Beispiel bei einem Weideschuss mit der Kugel hast du dann keine Zeitvorgabe. Beim Bolzenschuss, wo es sich nur um eine Betäubung handelt, in Anführungszeichen, musst du innerhalb von 60 Sekunden eben den Stich setzen, in Anführungszeichen, und dann stirbt das Tier letztendlich an dem Blutverlust. Und das ist eben, wenn das Tier sofort tot wäre, dann würde das Herz nicht mehr schlagen. Das Herz ist aber wichtig, denn das Herz pumpt dann
das Blut
aus dem Organismus und erst dann wird es irgendwie zu einer Ressource Fleisch, die wir auch verwerten können. Weil wenn das Blut in den Venen und in den Arterien verbleiben würde, dann würde das tatsächlich nach 2 Tagen einfach wegschimmeln, weil Blut eben der ideale Nährboden ist für alles Mögliche.
Ja, wo wir jetzt schon bei Vorschriften oder Auflagen sind, welche Auflagen müsst ihr denn noch erfüllen bei euch?
Wie viel Zeit haben wir da?
Na, ich finde das schon spannend. Also, weil man ja sagt, dass das auch so der Grund ist, warum so viele kleine Betriebe es sozusagen nicht mehr schaffen, weil es so teuer ist, immer aufzurüsten, nachzurüsten und diesen ganzen Standards einzuhalten.
Als diese EU-Verordnung kam, war es eben für viele Betriebe schwierig, das umzusetzen, weil einfach die Anforderungen an die Räumlichkeiten deutlich gestiegen sind. Plus es gibt dann noch so den ein oder anderen Sachverhalt, der es gerade für kleine Betriebe deutlich schwerer macht. Also es sind zum Beispiel, das sind jetzt alles keine Riesenposten, aber es ist dann insgesamt das, was sich dann eben so aufaddiert. Zum Beispiel,
gib mal Beispiele.
Die Veterinärkosten sind für einen kleinen Betrieb deutlich höher als jetzt für einen großen, weil das auch nach Staffelgebühren abgerechnet wird. Das heißt, je mehr du schlachtest, desto günstiger wird das pro Tier. Dasselbe trifft auch für die Schlachtabfälle. Das heißt, je mehr du entsorgst, desto günstiger wird das. Und wenn wir dann im Monat unsere 3 Rinder schlachten und dann die Schlachtabfälle abholen lassen, weil wir sie ja auch abholen lassen müssen, gesetzlich vorgeschrieben, dann zahlen wir ungefähr 20 Mal so viel wie vielleicht ein großer Betrieb. Das ist auch zu bewerkstelligen, das ist kein Problem, aber davon gibt es eben noch so den einen oder anderen Sachverhalt. Dann kam irgendwann das Finanzamt, dann mussten wir für die Kassen eine technische Sicherheitseinheit nachrüsten, das heißt neue Kassensysteme, das ist dann für einen kleinen Betrieb eine Investition von 25.000 Euro, je nachdem wie viele Kassen du brauchst. So, der nagt vielleicht noch an der letzten Investition, die er tätigen muss aufgrund des Veterinäramts oder was auch immer oder überhaupt.
Und gibt es irgendwas, weshalb es wegen dem Tier komplizierter, teurer geworden ist, weil es dazu so Auflagen gibt?
Also Treibwege und auch der Prozess des Schlachtens, da gibt es schon Anforderungen natürlich für das Tier. Die müssen so gestaltet sein, dass die Lichtverhältnisse passend sind, weil, also wenn man sich mit den Tieren beschäftigt, die gucken ja ganz anders als wir, jetzt beim Beispiel des Rinds geblieben. Und da kann es dann schon mal sein, wenn du irgendwo eine Schattierung oder irgendwo einen Schatten im Boden hast, dann sehen die da eben gleich ein Hindernis. Von daher, also da, das muss schon auf das Wesen angepasst sein.
Ja.
Aber ansonsten Auflagen, wie Kulage schon sagte, beim Rind ist es eben so, der Kopf muss fixiert sein, zwingend, um dann den Schuss abzusetzen. Beim Schwein ist zum Beispiel bei der elektrischen Betäubung vorgesehen der Stromwert und eben auch die Betäubezeit tatsächlich. So, also da gibt es natürlich, wir sind in Deutschland, alles Mögliche an Richtlinien und Gesetzen.
Du hattest gerade schon von den Abfällen gesprochen, die du, hattest du ja auch gesagt, verpflichtend abgeben musst. Ein Rind wiegt circa 700 Kilogramm, glaube ich, beim Schlachten. Und ich glaube, ihr habt 300, 400 sozusagen Fleischmenge. Dann vielleicht kannst du die Zahlen gleich nochmal verbessern. Was macht ihr mit dem Rest?
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben vor ein paar Monaten auch eine kleine Grafik dazu erstellt, die schicken wir in unserem Newsletter immer mit rum. Und zwar, wenn du dir vorstellst, das Rind wiegt lebendig 800 Kilo, dann kannst du schon mal sagen, nach dem Schlachten bleiben noch ungefähr 400 Kilo über.
Genau.
Das sind dann die Hälften, die da hängen. Das heißt, was da weggeht, sind erstmal 35, 40 Liter Blut. Dann geht weg das Fell, der Kopf, die Hufe und eben auch die Innereien. Und gerade so Magen-Darm-Trakt und so weiter, je nachdem, ob befüllt oder nicht, wiegt dann auch irgendwie 150 Kilo. Das ist dann schon eine ganze Menge. Das heißt, wir haben dann von der lebenden Kreatur nach dem Schlachten schon nur noch die Hälfte übrig.
Ja.
Nach dem Reifen und dem Zerlegen sind dann von diesen 400 Kilo nochmal ungefähr 200 Kilo, vielleicht 220, 25 Kilo über, plus ein ganzer Haufen an Knochen. Von diesen 225 Kilo sind dann bei dem besagten 800 Kilo Rind vielleicht 3,5 bis 4 Kilo Filet oder so. Also es ist relativ verschwenderisch. Und gerade wenn man sich dann damit beschäftigt, was eben an Aufwand betrieben wird, bis so ein Tier da hängt. Also es wird irgendwo geboren, jemand ist bei der Geburt dabei, wie auch immer und so weiter. Mhm. Wie alt ist das Tier geworden? 3,5 Jahre. Hat jeden Tag jemand nach ihm gucken müssen, es füttern müssen, es tränken müssen und so weiter und so fort. Dann wird es irgendwo hingefahren, dann wird es geschlachtet und dann am Ende zerlegt. Und dann geht so viel davon, ich sag mal, nicht in den menschlichen Gebrauch. So, das ist für mich schon mal schwierig. Ich finde, es ist dann eben also Fleisch essen ist verschwenderisch, das muss man einfach so sagen. Ich stehe da auch voll und ganz hinter. Für alle Schlachtnebenprodukte, was du meintest, also zum Beispiel Fell und Hufe und so weiter, gibt es auch Verwendungsmöglichkeiten.
Ja, wollte ich gerade sagen, kann man daraus, ich glaube, aus Hufen kann man auch Schmuck machen und aus dem Fell, weiß ich nicht, Designermöbel, irgendwelche Teppiche. Wenn es sowieso schon fürs Fleisch gestorben ist, finde ich es nur fair, wenn man es auch, also wenn es irgendwie komplett verwertet wird.
Ja, deswegen ist ja zum Beispiel die Ressource Leder ja auch gerade wieder im Gespräch, ne? Weil wir in Deutschland, da fällt eine gewisse Menge an, die aber nicht unbedingt verwertet wird. Also es ist quasi Abfall und es wäre doch sinnvoll, wenn wir das verwenden würden. Es ist auch ein toller Rohstoff. Wir haben damit angefangen, unsere Rinderfelle gerben zu lassen, haben die dann auch im Laden mit angeboten. Allerdings ist das Problem, wenn du die dann bei einem handwerklichen Gerber gerben lässt, der das dann auch nicht chemisch, sondern eben pflanzlich gerbt, so wie das früher war, also irgendwie dann mit der Gerbsäure von Kastanienrinde oder, dann zahlst du eben pro Quadratmeter Gerben ungefähr 100 Euro. Mhm. Das heißt, so ein Fell kostet uns in der Herstellung, Transport nicht eingerechnet, 650 Euro.
Das ist das, was ich eingangs so sagte, irgendwie, dass ich eigentlich kein Problem damit habe, dass man ein Tier tötet, um es dann zu verwerten, so gut es eben geht. Aber wenn da so jetzt 25.000 Schweine in so einen Lachbetrieb reingekarrt werden, damit man da, ich sag das ja mal salopp, damit man da so ein paar Medaillons rausschält und den Rest dann wegschmeißt, das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Und vorher haben sie wahrscheinlich noch 8 Stunden auf dem Transport. Ich glaube, maximal 8 Stunden dürfen die in einem Transport unterwegs sein in Deutschland. Aber es ist auch eine lange Zeit, wenn die da hingekarrt. Das finde ich so ein bisschen pervers an der ganzen Situation. Hättest du eine Idee, Tim, wenn du mal rumspinnen kannst, wie sowas aussehen könnte?
Ich würde da gerne noch mal kurz reingrätschen tatsächlich. Also mir würde es jetzt schwerfallen, wenn wir sagen, die Kleinen machen alle automatisch alles gut und die Großen, die sind alle automatisch böse. Wir können uns auch gerne mal hier einen größeren Schlachtbetrieb einladen, der dann auch uns durch die Schlachtprozesse mitnimmt. Denn auch die müssen die gleichen Standards einhalten.
Absolut. Ich weiß ganz genau, worauf Meier hinaus will. Verbraucher erwarten irgendwie ihr mageres Stück Medaillon oder ihm ihr Filet. Und an dem Rest sind die irgendwie jetzt, mal salopp gesagt, nicht groß interessiert. Und dafür muss dann ein ganzes Tier sterben. Das war ja früher anders. Und ich frage mich gerade auch, was die Transporte angeht. Irgendwie habe ich die Vorstellung, es wäre doch einfacher, irgendwie so die Tiere wieder regional schlachten zu lassen, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die LKWs wären nicht so viel auf den Straßen unterwegs. Die Tiere wären nicht den ganzen Tag auf dem Transporter im Stress. Tim, siehst du da eine Möglichkeit, dass man das Rad da wieder zurückdrehen kann?
Das war jetzt eine Menge auf einmal. Wir müssen da so ein bisschen differenzieren. Also ich bin erstmal auch ein bisschen bei Maya und sag mal, es heißt nicht unbedingt, dass ein großer Schlachtbetrieb schlecht sein muss. Hygiene, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Punkt, den man jetzt auch nicht sofort ignorieren sollte. Also ich sag mal, so hygienisch geschlachtet wie in einem Großviehbetrieb kriegt das ein kleiner fast nicht hin. Das muss man mal sagen. Das hat man auch gemessen so, also anhand von der Mikrobiologie. Die haben einfach aufgrund der schieren Größe und der Maschinen eine ganz andere Hygiene und Sauberkeit da drin. Das heißt, die fangen auch mit einem anderen Anfangskeimgehalt an. Heutzutage darfst du deinen Hack so lange verkaufen, bis es eine gewisse Keimzahl überschreitet. Ne? Mhm. Von daher bist du auch daran interessiert, dass dein Fleisch so wenig Keime wie möglich beinhaltet. Aber diese Keimwerte sind eben auch gemacht vom Gesetzgeber. Mit Sicherheit mit irgendwelchen logischen Denkanstößen und so weiter und so fort. Aber dann denken wir jetzt mal zurück an Kuhlages Onkel.
Ja.
Der dann das Schwein aus dem Stall zieht, auf den Hof geschlachtet und die haben das alle gegessen und denen geht es ja auch gut. Das ist also der Punkt 1 ist, eine Hausschlachtung war früher gang und gäbe. Das Fleisch war wunderbar, hat bestimmt gewisse Keimwerte nicht eingehalten, wie dem auch sei. Der andere Punkt ist tatsächlich, dass es ja bei den Jägern ähnlich ist. Also der Jäger geht in den Wald, macht dann quasi selbst die Lebendbeschau, schießt das Tier und bricht es im Wald auf. So, während ich, ne, in meinem Schlachthaus Desinfektionsspender, hast nicht gesehen, Stiefelreinigungsmaschine und so weiter und so fort, alles da haben muss, damit es so hygienisch wie möglich abläuft, gelangt ja Wildfleisch trotzdem in den Handel.
Ja.
So,
ja.
Von daher, ich befürworte Wildfleisch. Ne? Ich finde das ganz toll, wenn jemand sagt, wenn ich Fleisch esse, dann schieße ich das selber oder ich esse nur Wildfleisch und so weiter. Also ich finde das erstmal toll. Ich will das eben nur mal so ins Verhältnis stellen, weil es da wieder zeigt, was ist mit dieser Keimzahl? Gut, da gibt es dann auch, das wird dann nach Bakterium unterschieden, so, also Salmonella und so weiter und so fort. Das hat ja auch sein Gutes. Es dient alles dem einen Zweck, uns irgendwie zu schützen. Sorgt aber dafür, dass es eben den kleinen Betrieben ein bisschen schwerer gemacht wird. So, ich sag mal, der große Betrieb schlachtet sauberer, aber da waren wir eben auch, es gelten die gleichen Auflagen für Klein- als auch für Großbetrieb. Ich muss als Betrieb, der 3 Rinder im Monat schlachtet, die gleichen Auflagen erfüllen wie einer, der 3000 schlachtet. Es gibt keinerlei Differenzierung im Gesetz zwischen Handwerksbetrieb und Industriebetrieb. Das ist doch scheiße. Wir haben in Deutschland für alles eine Regelung, nur dafür nicht.
Welche Veränderungen würdest du dir denn wünschen? Also was macht es dir denn da komplizierter, was einfacher gehen würde?
Also zum Beispiel, was ich eingangs erwähnt hatte, die Regelung mit den Schlachtabfällen, mit den Veterinärkosten und so weiter und so fort. Das sind so alles so kleine Dinge, aber wir haben im Laufe der Zulassung vom Schlachthaus so viele Aspekte gehabt, wo wir dann auch mit den Veterinären da standen und uns dann eben das Gesetz durchgelesen haben und dann gesagt haben, ja, das trifft hier aber gar nicht zu, was machen wir denn jetzt? So, also zum Beispiel mal bei der Stiefelreinigungsmaschine geblieben. Ich bin ein Metzger, der dieses Schlachthaus eine Woche im Monat nutzt, mehr oder weniger. Ich muss, wenn ich da reingehe, durch die Hygieneschleuse und dann meine Stiefel an die Stiefelreinigungsmaschine halten, die dann 8.000 Euro kostet. So. Und da bist du natürlich dann auch irgendwie, für einen Großbetrieb macht das Sinn machen, wenn da 60 Leute rein und rausgehen. Für mich als einzelner Metzger sind 8.000 Euro echt eine ganze Stange Geld.
Ja.
So, und davon gibt es eben nicht nur das eine Beispiel.
Ja. Verstehen wir.
Ja, total. Sehe das Problem, dass es irgendwie die ganzen kleinen Schlachtbetriebe nicht mehr gibt, auch im Hinblick nochmal auf die Tiertransporte. Ich will das nochmal ganz kurz ansprechen, weil ich sehe auf der Autobahn manchmal so ein Schweinelaster neben mir und will das nochmal ein bisschen spezifizieren. Also irgendwie, es gibt Transporte, die dürfen 8 Stunden am Stück mit Tieren fahren, aber im Grunde kannst du so lange fahren, wie du willst, musst je nach Tierart auch mal eine Pause machen. Aber im Grunde kann man die so lange wie man will durch die Gegend fahren. Es gibt dann so spezielle Verordnungen. Braucht man auch spezielle Fahrzeuge, die müssen dann klimatisiert sein im Zweifelsfall und so. Aber im Grunde kann man die Tiere ganz durch halb Deutschland fahren, so lange wie man will. Wie stehst denn du zu sowas, Tim?
Tja, also...
Weil das bedeutet auch Stress für die Tiere und wir sind uns einig, wir wollen eigentlich wenig Stress haben, oder?
Meins ist es nicht. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist schwierig, das wegzudenken, weil nur auf diese Art und Weise können die Deutschen so viel Fleisch essen, wie sie momentan essen. Also ganz ohne das wird ganz schön schwierig. Das ist ein ganz schönes Umdenken. Aber da ist auch wieder die Frage, wo fängt man jetzt an mit den guten Gedanken? Ne? Also ja. sag mal, die fahren in Hamburg los, werden in Bayern geschlachtet. Ne? Dann werden sie immer noch in Deutschland geschlachtet. Das ist immer noch besser, als wenn ein Kalb sonst wohin fährt. Gibt ja mittlerweile schöne Dokus dazu, wo sie dann eben auch die Ohrmarke verfolgt haben und so weiter. Das heißt, ist es jetzt, was ist jetzt für mich, was möchte ich denn kaufen als Verbraucher? Ist es dann geboren, gemästet, geschlachtet in Deutschland oder dann lieber geboren, geschlachtet, gemästet in Niedersachsen? So, was setze ich für mich voraus? Was soll das Fleisch, was ich kaufe, was soll das eben erfüllen an Richtlinien? So, und solange es gekauft wird, wird natürlich auch irgendwie ein Schlachthof es anbieten.
Ja.
Von daher, ja, also ich glaube, eine einfache Lösung gibt es für das Problem nicht.
Ja, das haben wir schon oft gehabt, diese Situation irgendwie, dass man sich denkt, eigentlich müsste man was anders machen, aber dann stellt man fest, so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es eben nicht.
Ja. So, und ich bin definitiv gegen Tiertransporte. Ich bin definitiv dafür, dass man sich darum kümmert, was können wir denn machen? Was spricht dagegen, die Tiere am Herkunftshof eben zu schlachten?
Und das ist ja auch ein Eigeninteresse jedes Landwirts, eine Schlachterei zu finden, die möglichst hofnah ist.
Ja, eben. Also A, bist du natürlich, geht es um das Tier selbst und B, geht es ja auch darum, dass du dann ja auch für dein Produkt stehen möchtest. Und wenn du dann irgendwie sagen musst, ja, der nächste Schlachter ist leider 2 Stunden entfernt, ich fahre die da 2 Stunden hin, klingt das ja schon nicht mehr ganz so gut, als wenn du sagst, ich fahre 1/4 Stunde weiter zu Dieter und der macht das dann.
Ja. Mich würde mal interessieren, wie du kontrolliert wirst. Kommt da ab und zu mal jemand und guckt nach, ob du alle Auflagen erfüllst, Tim?
Ja, also der Veterinär kommt ja grundsätzlich zur Lebensschau, guckt sich jedes lebende Tier an und kommt dann anschließend auch nochmal zur Fleischbeschau, wenn das Tier geschlachtet ist oder bleibt sogar während der Schlachtung anwesend. Das ist jetzt auch gerade wieder so ein Umsprung, dass das Ministerium eigentlich möchte, dass der Veterinär bei der Schlachtung immer anwesend ist. Da bist du allerdings dann wieder bei einem schwierigen Punkt, weil es gar nicht so viele Veterinäre gibt. Wenn der jetzt bei unseren 3 Rindern zuguckt, wir lassen uns da sehr viel Zeit beim Eintrieb. Das heißt, bis das Tier dann nach vorne bei mir ins Sicherheitstor gelaufen kommt, das schnüffelt sich da erstmal um in der Box, legt sich vielleicht auch nochmal hin oder. Das heißt, dieser Prozess vom, wir machen jetzt das Gatter aus dem Stall auf und es kann Richtung Schlachthaus laufen, das kann 60 Sekunden dauern, das Tier läuft zu mir ran, steht gut, passt. Oder das kann auch 30 Minuten dauern. So, von daher, wenn jetzt der Veterinär bei uns stehen würde und sich das alles mit angucken würde, dann wäre der den gesamten Tag beschäftigt und dafür, dass er dann pro Rind am Ende irgendwie 35 Euro kriegt oder das Amt, das rechnet sich nicht. Das heißt, logischerweise, der kommt, guckt sich die Tiere an, ja, alles klar, Lebensbeschau gemacht, sieht gut aus und kommt dann später wieder, um dann eben die Fleischbeschau zu machen, um die Tiere dann für den menschlichen Genuss eben tauglich zu erklären. Aber in der Zeit dazwischen fährt dann natürlich schon andere Betriebe an, weil sich das ansonsten gar nicht rechnet.
Ich würde gerne einen Themensprung machen, würde einmal gerne fragen, wir sagen zu oft in unserem Podcast, dass am Ende ja die guten, hochwertigen Tierwohlprodukte dann doch an der Kasse nicht gekauft werden. Jetzt haben wir ja hier ein Beispiel mit dir. Euch wird es doch aber alles abgenommen, oder?
Bei uns läuft das wirklich gut und wir haben ja sogar den Nachteil, in Anführungszeichen, dass die Leute dann 4 Wochen vorher bestellen müssen und dann noch zu uns zum Hof fahren müssen, um es abzuholen. Also wir haben da wirklich Kunden, die dann tatsächlich auch hinter dem stehen, was wir da machen und da, ja, da sind wir schon ziemlich dankbar.
Warum glaubst du, machen die sich so viel auf den Weg und geben sich so viel Mühe, eure Produkte zu kaufen?
Wir haben einfach so einen gewissen Kundenstamm, der sich über die Jahre entwickelt hat, die das, was wir da machen, gut und richtig finden. Und da denke ich mal, der größte Punkt ist eben Tierhaltung, so wie wir das machen. Der zweite Punkt ist, dass wir das Tier nicht transportieren, sondern dass wir das eigene Schlachthaus auf dem Hof haben. Und der dritte Punkt ist, da muss ich mich selbst so ein bisschen in die Höhe heben, dass das dann eben alles durch eine Hand läuft, mehr oder weniger. Also ich schlachte das Tier, ich reife das Tier, ich zerlege das Tier, ich mache die Wurst. Ich stehe dann am Ende auch da und übergebe das den Leuten. So, und ich finde, das ist auch ein ganz großer Fehler, den viele Metzgereien machen, dass eben der Metzgermeister irgendwie hinten steht und keine Ahnung, vielleicht tolle Produkte zaubert, aber das ist ja Quatsch. Es bringt dir nichts, wenn du dann vorne eine Aushilfskraft hast, die aber nicht wirklich viel Ahnung hat, vorsichtig gesagt, sondern du musst vorne selber stehen und den Leuten Rede und Antwort stehen. Gerade jetzt in der Zeit, wo die Leute sich eben fragen, wo kommt mein Fleisch her, was sind das für Tiere, geht es denen gut oder ging es denen gut, da musst du ganz präsent sein und ganz offen und ehrlich damit umgehen und im besten Fall sagen, wisst ihr was, kommen Sie doch mal mit nach hinten, ich zeige Ihnen das mal. Das mache ich jeden Verkauf, schleppe ich irgendwelche Leute mit ins Schlachthaus nach hinten und zeige da einmal, guck mal hier, so sieht das aus, hier bist du direkt im Stall und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist die einzige Variante, wie du die Leute wirklich erreichen kannst. Wir haben ein Kühlhaus und das Kühlhaus hat Schaufenster, von oben bis unten. Du kannst da 2x3 Meter kannst du reingucken von der Straße. Das heißt, wenn ich die Hälften da reinschiebe, sehen die Leute das. Wenn die dann da 3 Wochen hängen und reifen, sehen die Leute das. Und wenn ich anfange zu zerlegen. Also es ist, wir wollten einfach das so transparent wie möglich gestalten. Aber bei uns kann jeder jederzeit reinkommen, reingucken, sich davon überzeugen, was wir tun. Und das ist, glaube ich, auch deutlich mehr wert als jedes blöde Siegel, was du auf dein Produkt drücken kannst. Mhm. Also in den Bio-Richtlinien steht eine Menge Gutes drin. In den Demeter-Richtlinien steht auch eine Menge Gutes drin. Aber es steht auch in beiden irgendwie fragliche Dinge drin. Plus es gibt immer wieder Grauzonen, wie du dann irgendwas irgendwie umgehen kannst. Ne? Also wir möchten
Habt ihr denn irgendein Siegel?
Nein.
Nee, euer Siegel ist, dass jeder kommen darf.
Unser Gütesiegel steht auf der Weide.
Ja, das ist sehr gut. Ich habe ja am Anfang der Folge darüber gesprochen, wie wir uns fühlen, wenn wir Schlachten beobachten oder beim Schlachten dabei sind. Wie fühlst du dich denn dabei? Fällt es dir immer noch schwer oder?
Ich habe das den Abend vorher, dass mir dann so ein bisschen grummelig ist, weil ich dann irgendwie weiß, was am nächsten Tag ansteht. Und dann habe ich immer so ein flaues Gefühl im Magen. Am nächsten Morgen, wenn ich dann aufstehe, bin ich meistens ganz ruhig. Das ist auch nicht schlecht, dass das so ist. Aber als ich anfing zu schlachten oder als ich das erste Tier getötet habe, da war das dann nochmal was ganz anderes, weil es auch einfach nochmal viel Neues ist. Sobald du weißt, wie dieser Prozess abläuft und worauf du dich einstellen musst, bist du nicht mehr ganz so überrascht, sage ich mal. Trotzdem habe ich dabei immer noch ein ungutes Gefühl, wenn es auch den Abend vorher ist. Aber bei mir ist es definitiv so wie ich das jetzt mache, kann ich das. Das heißt, aktuell bin ich 3 Wochen im Monat Landwirt und 1 Woche im Monat Schlachter. Also ich kenne jedes Tier bei uns hat einen Namen. Ich habe im Zweifel die Geburt miterlebt und so weiter und so fort. Und dann weiß ich habe jetzt irgendwie mein Möglichstes getan, dass es diesem Tier gut geht. Und jetzt nehme ich mir das Recht und beende das auch. Das ist ziemlich hart. Ich kann auch jeden verstehen, der dann dagegen wettert. Aber für mich gehört Fleischessen auch dazu.
Also würdest du sagen, dass Liebe zum Tier und auf der anderen Seite Fleischkonsum und Schlachten sich nicht gegenseitig ausschließen?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Es ist nur sehr selten geworden.
Ja. Mhm.
Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, Tim. Ich habe heute wirklich sehr, sehr viel gelernt. Das ist ein Thema, was mich immer noch umtreibt. Eine Sache ist mir aber immer noch nicht so richtig klar geworden. Wie funktioniert die Beziehung zwischen einem Schlachter und einer Veganerin?
Verdammt gut.
Ja, also.
Also ich bin kein typischer Schlachter und sie ist keine typische Veganerin. Also sie züchtet Rinder und begleitet diese auch bis zum Tod. Also Anna ist bei jeder Schlachtung dabei und nimmt sich das auch nicht raus, nicht dabei zu sein. So von daher, das ist alles ein bisschen speziell, so wie wir das machen, aber es ist eben bewusst und von daher passen wir einfach gut zusammen. Ich befürworte jeden, der kein Fleisch isst. Das ist für mich.
Isst du selber Fleisch?
Ich esse selber Fleisch, allerdings nur von Tieren, die ich selbst geschlachtet habe.
Okay.
Und es ist für mich besser, wenn jemand sagt, ich esse kein Fleisch, als wenn jemand sagt, ich kaufe mein Fleisch mit Haltungsstufe 1, 2, 3, 4. Ist für mich alles das Gleiche. Wenn du jetzt, das ist auch wieder schwierig, du kannst es nicht pauschalisieren. Wenn du jetzt einen Bauern hast, der macht das anständig und er hält die nach Haltungsstufe 4 und ist aber lieb mit seinen Tieren, dann ist das auch fein so. Aber ich habe einfach was gegen diese Massen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man sich auch die Frage stellen, esse ich jetzt Fleisch, trinke ich Milch? Ich finde, das ist viel schwieriger, Milchprodukte zu mir zu nehmen, weil in den meisten Milchbetrieben, in denen ich bin, sehe ich Euter mit Kühen dran. Mhm. Die sind so hoch gezüchtet, dass sie eben, nicht mehr von früher, also früher war eine Kuh mit 25 Litern vielleicht eine verdammt gute Kuh. Mittlerweile wird sie dann so langsam aussortiert. Weiß nicht, das ist jetzt noch ein anderer Anschnitt, ein anderes Thema. Aber wenn eine Kuh jedes Jahr ein Kalb gibt, damit sie Milch gibt und dann nicht mal die Weide gesehen hat, dann sage ich dann doch lieber ein Stück Fleisch essen, auf Milchprodukte verzichten und bei dem Fleisch weiß ich dann, wo sie herkommt. Mhm. Weiß nicht.
Ja. Ja, wir müssen, glaube ich, immer aufpassen, dass wir nicht verallgemeinern. Sowohl bei dir, du in deiner Rolle als Schlachter, als auch in der Rolle der Veganerin, dass wir dann nicht einfach alle in eine Ecke stellen und so auch bei den Haltungsformen der anderen Landwirte, dass wir dann nicht da müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht wieder die nächste Headline haben, dass die alles falsch machen und die Kleinen alles richtig. Das ist mir immer hier ganz, ganz wichtig.
Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also es gibt solche und solche, aber nur um den Denkanstoß da zu geben, man sollte sich einfach damit auseinandersetzen, wo seine Produkte herkommen. Das ist wahrscheinlich,
ja.
Sehr gut, die Aussage nehmen wir doch so mit.
Wow. Wir gehen mal ganz kurz auf unsere Hörernachrichten ein.
Hack die Post.
Ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank für all die Nachrichten, die wir zu unserer Agrarsubventionsfolge bekommen haben. Wow, beschäftigt viele. Wir haben dazu noch ein paar mehr Infos in die Shownotes unter die Folge gepackt, weil es offenbar dort noch sehr viel Interesse und Informationsbedarf gibt. So. Okay.
Dann wurden wir bei unserem Tag des offenen Hofes auch angesprochen, wir sollen mal mehr über die Frauen in der Landwirtschaft reden. Deswegen, das hatte ich auch schon zu Anfang gesagt, würde ich mich sehr, sehr doll freuen, wenn wir mal uns hier eine Landfrau einladen.
Ja, liebe Hektis, wenn ihr uns schreiben wollt, 63hektar@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Mich würde mal vor allem eine Frage interessieren. Die Frage lautet, könntet ihr euch vorstellen, ein Tier zu töten, um es dann zu essen.
Selbst zu töten. Genau. Und falls ihr noch andere landwirtschaftliche Betriebe zuhören, erzählt mir doch gerne mal, wie ihr euren Schlachtprozess organisiert.
So, und jetzt habe ich noch einen Tipp für alle, die sowieso schon in der ARD-Audiothek unterwegs sind. Wir machen immer wieder Werbung für andere Podcasts. Und hier ist ein mega Podcast-Tipp für alle Leseratten. Ja, vielleicht kennt ihr den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep schon. Super Buchtipps, ganz aktuelle Sachen dabei. Darüber wird diskutiert, es gibt witzige Anekdoten. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Eat, Read, Sleep, das ist der Podcast, den gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek.
So sieht's aus.
Ich danke dir nochmal ganz herzlich, Tim. Es war toll, dass du dich auf den Weg gemacht hast und für diesen Podcast zur Verfügung standest.
Ja, sehr gerne.
Mehr Infos zum Schlachten und alle Quellen natürlich auch zu den Infos hier in diesem Podcast in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüssi.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.